Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, pünktlich, kurz nach dem packenden WM-Viertelfinale sind wir da nach dem deutschen Ausscheiden gegen Portugal. Am Ende ist es dann doch das erwartet knappe Spiel gewesen. Ich kann so viel sagen als Sebastian Mühlhoff. Ich habe getippt, es wird im Viertelfinale entschieden oder in der Verlängerung. Ich hatte auf den deutschen Sieg gehofft. Am Ende gewinnt Portugal mit 31-30 und da wollen wir drüber reden. Dann begrüße ich ganz herzlich meinen lieben Kollegen Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Recht hast du gehabt mit der Verlängerung. Ausgang hätte ich mir dann doch etwas anders erwünscht, aber ja, irgendwie hat es heute nicht sollen sein, ne? Und ich würde meinen Raum werfen, das Turnier ist für Deutschland so geendet, wie es in jedem Spiel angefangen hat, nämlich mit einer rabenschwarzen ersten Halbzeit.
Ja, und das ist eigentlich das ganz Schlimme, finde ich eigentlich, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, in insgesamt 7 Spielen einmal vernünftig zu starten. Ich glaube, das war eins von Indonesien, wo ich so ein bisschen außen vor nehmen würde. Aber es ist wirklich bezeichnend, dass keiner, weder Spieler, noch Trainer, noch Staff, was auch immer, eine Lösung dafür findet, warum oder wie die deutsche Mannschaft besser startet. Das war wieder ein unglaublich hektischer Auftakt. Man hat versucht, mit dem portugiesischen Tempo mitzugehen, was wir gerne mitgehen wollen, kann ich verstehen, aber was wir nicht mitgehen können, was haben wir einfach wieder heute gesehen. Und da wird dann der erste Abschluss gesucht, wo ich mir denke, Leute, sucht euch den richtigen Abschluss und nicht den erstbesten Abschluss, der irgendwie so eine Halbchance ist. Und damit machst du einen Torhüter stark und musst dich am Ende nicht wundern, dass du in der ersten Halbzeit nur 9 Tore wirfst und zeitweise bei einer Wurfquote von 17% liest. Und das ist peinlich.
Ja, also die ersten 15 Minuten, ne? Nach 15 Minuten stehen 2 Tore. Beziehungsweise nach 14 Minuten stehen 2 Tore auf der Uhr, auf der Habenseite bei Deutschland. Und du hast das Tempospiel angesprochen und das ist was sich in meinen Augen das ganze Turnier durchgezogen hat und wo glaube ich, so ein bisschen des Pudels Kern liegt jetzt in der Nachbetrachtung oder in der ja, unmittelbaren Nachbetrachtung. Ne? Ich finde, Deutschland hat versucht, das ganze Turnier über schon diesen Handballstil der Top-Nationen, der gespielt wird und vor allen Dingen ja, auf allerhöchstem Niveau von Dänemark gespielt wird, aber auch eben von Teams wie Portugal und Co. adaptiert wird. Das hat Deutschland versucht, zumindest nach vorne hin ebenfalls zu spielen. Aber es fehlt Deutschland an der Geschwindigkeit nach vorne, um dieses Spiel zu spielen. Man spielt zwar dann nach vorne und nimmt schnelle Abschlüsse, aber hat die vollkommen fehlende Geschwindigkeit, die eben die Dänen und die Portugiesen ja beweisen. Und dieses ganze Geschwindigkeitsthema zieht sich für mich wie ein roter Faden durch diese Weltmeisterschaft. Ich finde, im Spiel nach vorne ist es nicht schnell genug und noch gravierender und erschreckender, finde ich, haben die Deutschen sich im Rückzug in meinen Augen präsentiert.
Ja, das hängt ja irgendwie auch miteinander zusammen, ne? Also, dass du einerseits irgendwie nicht so super schnell nach vorne spielst und andererseits halt überlaufen wirst teilweise. Und das hat man schon gegen Dänemark alles gekostet. Das haben wir gesehen, wie die uns wirklich überrannt haben, auch in der zweiten Welle. Und das haben wir auch hier wieder gesehen. Und das gibt mir auch schon zu denken, weil wir können nicht ins Tempo-Gegenstoßspiel oder beziehungsweise versuchen es dann zu wild. Was ich dann auch nicht verstehe, ist dann auch in gewissen Situationen, dass man dann, wenn man mal schnell spielen könnte, dass dann alle vom Torhüter weglaufen und keiner als Anspielstation da stehen bleibt. Ich denke so, es muss doch einer geben, der den Ball annimmt. Es kann doch nicht einfach alle blind nach vorne laufen. Und das ist etwas, was ich auch generell sehe, dass das fuchsteufelswild ist, wie die teilweise zurücklaufen. Auch wenn du in Unterzahl bist und du weißt, du nimmst einen Torhüter raus, wenn da der Rebound kommt, muss ich doch gucken, dass ich als ballnaher Spieler zu dem Ball hingehe, damit, wenn der Ball zu Portugiesen kommt, ich den festmachen kann, damit er nicht aufs leere Tor werfen kann. Aber das versteht diese Mannschaft einfach nicht. Sind die nicht die einzigen, ganz viele nicht, aber das muss man doch verstehen, dass man dann sagt, okay, ich muss den festmachen, damit wir kein einfaches Gegentor kassieren. Und gerade auch diese Gier, den Ball bei einem Abpraller zu holen, diese Gier, die vermisse ich bei dieser deutschen Mannschaft einfach. Ich finde, die stehen da, werfen den Ball daneben und gucken erstmal, ja, wo kommt denn jetzt der Ball hin? Ja, und dann haben die Portugiesen, die so handlungsschnell, haben den Ball schon in der Hand. Fand ich so eklatant, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nach einem verworfenen 7 Meter der Portugiesen, wo dann Costa schneller ist als Knorr und der das Ding reinkriegt. Wo ich merke, so, da stehen 3 deutsche Spieler, es kann nicht sein, dass Costa den Ball bekommt.
Ja, also Andreas Wolf war kurz vorm Explodieren auch in der zweiten
Verständlicherweise.
Halbzeit. Eine Situation, wo er Christoph Steinert beim Spekulieren irgendwie am liebsten danach den Kopf abgerissen hätte, wo er ihn zweimal so anbrüllt, dass ich nicht mehr weiß, ob Christoph Steinert sich nicht lieber hätte auswechseln lassen sollen. Und dann eben bei diesem 7 Meter, den du gerade beschrieben hast. Es fehlte mir so ein bisschen die Wachheit da in dem Zusammenhang, wobei ich sagen muss, die Abwehr war in der zweiten Halbzeit schon echt saustark. Ja. Also die war schon besser, viel, viel besser als in der ersten Halbzeit und hat gut gearbeitet, sage ich mal. Du kannst die beiden Costa-Brüder hinten nicht immer unterbinden. Die sind nicht umsonst im Moment so mit das Heißeste, was du irgendwie im Welthandball kriegen kannst, die beiden da im Rückraum. Ich finde, das haben sie, sage ich mal, in der zweiten Halbzeit in der Abwehr echt gut gemacht. Aber es ist nichtsdestotrotz, also du darfst niemals in diesem Leben ein Handballspiel verlieren, bei dem dein Torhüter am Ende eine Quote von 42% hat.
Ja, das darfst du nicht
haben. Ne? Und die gegnerischen Torhüter mit einer Quote von unter 30% beide rausgehen. Wir reden von 12-21. Kumuliert haben die beiden portugiesischen Torhüter 12 Paraden und der deutsche Torwart Andreas Wolf 21. Wie kannst du dieses Spiel verlieren? Es ist nicht möglich, wenn ich mir das eigentlich angucke. Es ist so schlecht gespielt vorne. Es ist so schlecht gespielt. Technisch einfach nicht auf dem Niveau, das man annähernd braucht, um im Viertelfinale zu gewinnen. Und dafür ist es noch sehr knapp ausgegangen, das Ding. Ja, es waren technische Fehler ohne Ende in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das Spiel ist gewonnen. Deutschland führt mit 2, hat die Chance auf 3 davon zu ziehen. Und in dem Moment gewinnst du dieses Spiel. Aber nicht, indem Renas Uschins nach einem 10-Sekunden, nicht mal 10-Sekunden Angriff, mit seiner bis zu dem Zeitpunkt unterirdischen Quote einfach sich irgendeinen Lustwurf nimmt. Sorry, dass ich so sagen muss, er hat uns das Spiel damals gegen Frankreich bei den Olympischen Spielen gewonnen und auch gegen Spanien. Groß aufgetrumpft, generell bei den Olympischen Spielen. Aber hier und heute in diesem Viertelfinale gegen Portugal ist, wenn ich es an einer Situation festmachen muss, dann sind es die beiden Abschlüsse von Renas Uschins in den letzten 3 Minuten des Spiels, wo Deutschland mit 2 Toren führt. Nimmt er sich beide Würfe nicht, sondern wir spielen es aus, neben Zeit von der Uhr, steht Deutschland, stand jetzt im Halbfinale.
Ja, und es war nicht nur da, auch in der Verlängerung hat er sich 2 Würfe genommen, die auch keine Chance sind. Und klar, er ist ein junger Spieler, das möchte ich auch gar nicht sagen, aber ich finde, da musst du noch als Trainer ihn dann rausnehmen, ihn vor sich selbst schützen, weil der hat ja einfach immer weiter gemacht. Er hat immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und wo ich mir denke, aber so, Junge, mach es doch nicht. Sie wissen, was passiert und du wirfst einfach so grottenschlecht heute. Das war, ich habe so schlecht habe ich noch nie werfen sehen, glaube ich, bisher. Das war wirklich unterirdisch und er hat auch immer weiter gemacht. Das verstehe ich auch nicht, dass er das nicht mal verstanden hat, zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt mal in Dienst der Mannschaft und werfe nicht. Aber nein, er wirft immer weiter und er wirft immer weiter. Und ich habe mir so gesagt, so, hör doch einfach auf. Das Problem einfach in der Situation natürlich ist, dass wir, das müssen wir ganz ehrlich so sagen, das ist auch einer der Gründe, warum wir ausgeschieden sind, dass wir keinen fähigen zweiten Halbrechten haben. Das haben wir einfach nicht. Das ist Franz Semper und ich finde ihn super, aber Franz Semper ist leider zu häufig verletzt. So, und dahinter hast du leider keinen.
20 Minuten in 7 Spielen gespielt. Ja. 20 Minuten in 7 Spielen, den kannst du doch nicht als etatmäßigen Ersatz beziehungsweise halbrechtlichen Ersatz zählen.
Ja, aber das ist ja keiner.
Nein, und Nils Lichtlein interpretiert die Position ganz anders. Der zieht über die Mitte, macht einen Auftakt und schließt jetzt nicht von halb rechts ab. Also, da hat sich Renas Uschins aufgerieben und am Ende sind wir deswegen, ist das einer der Hauptgründe auch mit, abgesehen von diesen katastrophalen ersten Halbzeiten, ist das natürlich ein Punkt, weswegen wir rausfliegen. Weil wir nicht im rechten Rückraum jemanden haben, der Renas Uschins entlastet, damit der auf bessere Quoten kommt, ja? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt, um auf das Spiel nochmal zu blicken und die Nachbetrachtung, fallen mir noch irgendwie ein, zwei andere Sachen ein, wo es vorne meiner Meinung nach dran hapert. Ich finde einfach jetzt in diesem Spiel, wo, wenn ich mir das angucke, finde ich es zum Beispiel, warum spielen wir denn über Renas Uschins die ganze Zeit? Julian Köster wurde viel zu wenig in diese Schussposition über die Mitte gebracht. Wenn er dahin gebracht wird und bei 9 Metern steigen kann, mit dem Abzug, den Julian Köster im Arm hat, ist das ein Tor. Wir haben es gegen Ende gesehen. Julian Köster hat wieder 2 extrem wichtige Tore in den letzten 5 Minuten gemacht. Warum spielen wir es nicht mehr über Julian Köster, sondern dann über Uschins? Warum lassen wir uns dahin drängen? Warum wird ein Spielzug nicht über Köster abgeschlossen? Warum spielen wir gar nicht über links? Den Ausgleich zur Verlängerung, ja, den wirft Lukas Mertens mit seinem ersten Tor. In der letzten Sekunde, in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit macht er sein erstes Tor. Warum so wenig über links spielen? Ich verstehe es nicht.
Bin ich absolut bei dir. Sowieso Außeneinbindung finde ich sowieso schlecht, muss man einfach sagen, im deutschen Team. Das ist einfach grauenhaft, was man da macht. Wir hatten einen einzigen Wurf im gesamten Spiel von links außen. Oder von überhaupt von der Außenposition. Einen einzigen im gesamten Spiel. Also klar, wir haben vielleicht nicht die überragenden Weltklasse links außen oder rechts außen, aber wir haben gute Werfer. Und das müssen wir hinkriegen. Und wenn ich mir da zum Beispiel auch immer wieder Situationen, auch gerade ich gucke es in der ersten Halbzeit, ist mir immer wieder aufgefallen. Uschins geht nach außen, dreht sich dann ein, um auf Halb zu kommen. Frade hat ihn jedes Mal festgemacht, jedes Mal. Und Uschins hat es immer wieder reingemacht. Und ich finde, uns fehlt im deutschen Angriff Kreativität. Wenn ich das sehe, dass, wenn das jetzt zum Beispiel gespielt mit dem Halb, mit dem Linksaußen, mit dem Rechtsaußen, der läuft rüber am Mittelmann vorbei, kriegt vom Mittelmann den Ball, spielt auf Halb links und läuft auf seine Position zurück. In der Zeit aber, wo er zurückläuft, kommt keinerlei Druck auf die Abwehr. Warum spiele ich dann so einen Angriff? Nur damit der Außen mal einen Ball bekommt? Oder warum mache ich sowas? Also, da muss viel mehr Konzeption rein, muss viel mehr Kreativität rein, oder auch einfach mal, was man mal machen kann, mit dem zweiten Kreisläufer spielen. Justus Fischer, keine einzige Sekunde gespielt heute. Und die deutsche Abwehr war in der ersten Halbzeit nicht gut. Und Fischer hätte da mit Michalschik helfen können, wenn man es gewollt hätte. Also, warum tut man nicht etwas mal, um mehr Kreativität reinzubringen, um den Gegner mal vor eine neue Herausforderung zu stellen? Aber das kriegt, das muss ich auch einfach so sagen, der Bundestrainer einfach nicht hin, mal eine neue Idee zu entwickeln, wie man den Gegner mal vor Probleme stellen kann. Und da müssen wir drüber reden, kritisch, dass er es nicht hinkriegt, Gislason mal was Besonderes zu machen, sondern er verlässt sich auf die Qualitäten seiner Einzelspieler. Und das ist zu wenig, um Weltmeister zu werden.
Ja, du sprichst es an, dir fehlen die Ideen. Was mir gerade abwehrtechnisch an Idee fehlt, ist die Tatsache, dass wir da die einzige Nation unter den Top 8 dieser Weltmeisterschaft sind, die eine einzige Deckungsvariante spielen kann.
Das ist peinlich.
Sorry, aber wir reden hier davon, dass wir Weltmeister werden wollen, Europameister werden wollen, dass wir in die Weltspitze vordringen und spielen eine einzige Abwehrformation. Die Spanier spielen sensationelle 5-1 seit, was weiß ich nicht wie vielen Jahren, 3-2-1-Deckung, um noch mehr Druck aufzubauen, haben die Portugiesen gegen uns gerade in der ersten Halbzeit gespielt. Warum kriegen wir das nicht hin? Warum spielt die deutsche Mannschaft nicht solche Deckungsmöglichkeiten, solche Deckungsvarianten? Nie. Ich warte darauf seit Jahren und kriege es einfach nicht zu sehen. Aber wir sehen doch im Welthandball, dass sich das genau dahin entwickelt und dass solche Deckungsvarianten immer wieder eine Option sind und auch immer wieder den Gegner vor Probleme stellen. Nur wir kommen nicht auf die Idee, auch mal auf diesen Zug aufzuspringen und das zu machen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, ganz ehrlich.
Definitiv nicht. Und vor allem, ich meine gerade, wir haben natürlich, klar, wir haben große Spieler im Innenblock, okay, gut, kann man drüber reden. Aber ich meine, den Henrik Pekler beispielsweise, den hast du auch vorne auf die einstellen können. Der hat das überragend gemacht in der 5-1-Deckung. Für mich einer der besten 5-1-Verteidiger vorne auf der Spitze, die es gab im Welthandball zu seinen Top-Zeiten. Also von daher, da kann man schon noch Ideen entwickeln. Ein Köster kann das auf jeden Fall machen. Dann hast du Göller weiter hinten. Weil ich auch sagen muss, Göller darf in der letzten Situation nie und nimmer den Wurf zulassen. Der muss den umhauen, den Martins, Martin Costa, dass es wehtut. Ist egal, er darf nur nicht werfen. Ob es eine 2-Minuten-Zeitstrafe gibt oder eine rote Karte, er darf nur diesen Ball nicht aufs Tor werfen. Und das ist dann etwas, wo ich mir denke, so, die deutsche Mannschaft schafft dann auch nicht konstant genug, Aggressivität in die Aktion reinzubekommen und Angriffe zu unterbinden vernünftig. Und das ist etwas, wo wir reden müssen, dass wir es nicht schaffen, 60 Minuten, egal in welcher Formation, konstant gut zu decken. Und das muss man hinkriegen, wenn man Weltmeister oder Europameister oder Olympiasieger werden will. Das muss dieser nächste Schritt sein. Und da muss auch die Mannschaft hinkommen. Da müssen nicht an die eigene Nase fassen, weil das ist mit Sicherheit nicht nur Trainer, sondern das ist auch die eigene Leistung, die man da zeigen muss.
Ja, absolut. Bei den ganzen Kritikpunkten, die wir, sage ich mal, jetzt gegen die deutsche Mannschaft vollkommen zu Recht meiner Meinung nach auch anbringen, weil ja, dieses positive WM-Fazit, dass da, also dieses zumindest verblümt positive WM-Fazit, das Alfred Gislason da gerade in dem Interview bei der ARD mit Alexander Bommes und Dominik Klein gezogen hat, das kann ich nicht so ganz unterstützen, muss ich ehrlich sagen. Das sehe ich nicht unbedingt so, aber nichtsdestotrotz finde ich, sollte man auch nicht vergessen, dass man zumindest erwähnt und sagt, dass die Portugiesen wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben. Deutschland hätte dieses Spiel von vorne bis hinten verloren, wenn wenn die Schiedsrichter nicht mal kurz noch eingegriffen hätten in dieses Spiel. Mit der Herausstellung von Frade, von Luis Frade, wurde dieses Spiel für Deutschland erst wieder spannend. Bei Luis Frade hat heute Renas Uschins und die deutsche Hintermannschaft in seiner Hosentasche versteckt.
Ja.
Ganz ehrlich, der hat die nass gemacht. Und wäre Frade nicht mit Rot rausgestellt worden, dann wäre das Ding deutlicher ausgegangen. Meine Meinung.
Ja, absolut. Schiedsrichter habe ich auch noch mehr mir drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich den Deckel jetzt aufmachen will, ob ich nicht erstmal in Deutschland bleiben. Weil ich finde, auch bei aller Kritik möchte ich noch zwei Leute auf jeden Fall positiv hervorheben. Du hast schon angesprochen, Andy Wolf, bombastisch. Also der Mann, der muss irgendwo eine Statue hinkriegen. Ich weiß nicht wohin, aber irgendwo, wenn ich es in meinen Garten stelle, der braucht auf jeden Fall eine Statue. Was der wieder gezeigt und wie frustriert er auch war, absolut zu Recht. Und ich finde auch, was wir sehr positiv erwähnen sollten, ist Lukas Zerbe. Absolut abgezockt, 7 von 7 Metern gemacht, 9 von 9 insgesamt. Richtig, richtig starkes Spiel. Und ich muss auch sagen, das, was Juri Knorr auch wieder heute gespielt hat, klar, das war nicht fehlerfrei, aber wenn ich einen deutschen Spieler mir raussuchen würde, der mir heute am besten gefallen hat, offensiv, war es eigentlich Juri Knorr.
Ja, Alter, mit der Geschichte, dass er in die Klinik musste, sich durchgecheckt hat, Erkältung, Verletzung aus dem ersten Spiel, ausgerutscht dort, ne, Knie, ja. Wiedergekommen, zurück zur Mannschaft, nach 5 Minuten, 6, 7 Minuten reingeworfen worden, weil Luka Witzke nichts auf die Kette bekommen hat, ja, und das Spiel dann so an sich zu reißen, sich die Würfe zu nehmen und die Würfe da oben rechts so in den Giebel zu schweißen die ganze Zeit. Gut. 2, 3 Würfe, die er sich nicht nehmen darf, ne? Überhastete Abschlüsse, aber die kennen wir von ihm. Nichtsdestotrotz wäre das Ding niemals so eng geworden nochmal, beziehungsweise wäre das so ein Krimi geworden ohne ihn. Also bin ich vollkommen bei dir. Und ich finde, Juri Knorr hat nochmal einen Schritt in seiner Entwicklung gemacht.
Ja.
Habe ich bei dieser WM gedacht. Absoluter Kopf dieser Mannschaft und für mich einer der besten Mittelmänner, die es aktuell gibt.
Unterschreibe ich zu 100%. Definitiv. Dann würde ich sagen.
Und Lukas Terbe brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Ne? Also die Statistik, die Zahlen sprechen für ihn, freut mich mega für ihn, weil er etwas unglücklich agierte in den Spielen vorher, finde ich. Aber jetzt so ein Spiel hier abzuliefern, dem hätte ich total gegönnt, dass er in der letzten Sekunde gefühlt nochmal einen 7 Meter kriegt und damit vielleicht das Ding entscheidet. So hatte ich es eigentlich die ganze Zeit gefühlt und gehofft.
Ja, das muss ich sagen, wirklich absolut Hut ab. Ich war eigentlich, dass es Kastening startet, weil er ja wirklich auch eine starke WM gespielt hatte, aber Zerbe hat das wirklich blitzsauber gemacht. Und das, obwohl er ja auch kurz verletzt gewesen ist. Und ich glaube, das ist dann auch jetzt der Punkt, wo wir sagen, wir machen mal eine kurze Pause, atmen mal ganz kurz durch und reden gleich über zwei Leute, die mit einer der schlechtesten Spiele, die es jemals bei einer M gegeben hat, gepfiffen hat. Also von daher, mal machen eine kurze Pause, reden gleich weiter hier auf dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Ja, und jetzt sind wir zurück und nachdem wir auch wirklich ausführlich und ich glaube auch gut über solche Spiele gesprochen haben, müssen wir über die zwei Männer reden, die für mich die mit Abstand schlechteste Leistung auf diesem gesamten Platte gezeigt haben. Lars Jorum und Harvard Kleven. Zwei Norweger, beide Schiedsrichter. Und ich rede ungern über Schiedsrichter, weil ich weiß, es ist ein schwieriger Beruf und es ist überhaupt nicht einfach, Schiedsrichter zu sein. Möchte ich auch gar nicht sagen. Aber was die zwei heute gezeigt haben, war eine absolute Frechheit. Es war keine Linie erkennbar, es war komplette Willkür bei allen möglichen Situationen und ich muss auch ein bisschen sagen, es war schon ein bisschen krass gegen Deutschland. Also klar, da gab es so Situationen, die man anders sehen kann und die auch richtig sind, aber bei gewissen Situationen habe ich mir so gedacht, so sorry, also wenn du es da pfeifst, musst du es drüben genauso pfeifen und das haben die beiden einfach null gemacht und das war wirklich absolut unwürdig für eine WM, dass so ein Duo so eine Scheiße da zusammenfällt. Ich sag's einfach mal.
Ja, aber für mich zwei Szenen ganz klar, die deine Aussage und deine Ausführungen absolut unterstreichen. Einen Stürmer faul zu pfeifen gegen einen Außenspieler im Angriff halte ich generell für extrem gewagt. Aber wenn der Abwehrspieler so eklatant durch den Kreis marschiert, der farblich hervorgehoben wird und mit einem Fuß sogar noch in eben diesem Kreis steht, während der Außenspieler gegen ihn läuft und sich dabei auch noch das Knie verletzt, sorry, aber das war für mich die Szene des Spiels, die zusammenfasst, dass diese Schiedsrichter wirklich nicht wussten, was sie wollen. Mit Stürmerfoul, nicht Stürmerfoul. Als Lukas Zerbe sich den Wurf nehmen will und einfach abgeräumt und umgerannt wird, wo soll der denn herkommen, außer durch den Kreis? Wie soll der denn so schnell da hinkommen? Wie soll das physisch möglich sein? Und dann pfeifen die da einen Stürmerfoul weg. Das ist so unfassbar. Und die zweite Szene geht gar nicht mal gegen Deutschland, sondern du gibst in so einem Spiel Luis Frade nicht eine rote Karte. Punkt.
Ja, ich finde aber bei dieser Situation, die du mit Zerbe ansprichst, und genau da müssen wir drüber reden, denn auf der anderen Seite, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber auf der anderen Seite gibt es gegen den deutschen Spieler, der den Winkel verkürzt, gibt es die 2 Minuten Zeitstrafe.
Ja, ganz genau.
Und das ist halt, wo ich mir denke, so, wenn du es pfeifst und die Regel richtig auslegst, sind es beides mal 2 Minuten gegen den Angreifer, weil er den Winkel verkürzt. Es wurde extra diese Regel eingeführt, um die Außen zu schützen, was ich richtig und wichtig finde. Aber da gegen Zerbe die 2 Minuten Zeitstrafe zu geben, der verletzt behandelt wird, das war einfach nur komplett wild. Wirklich wild. Und dann auch noch eine Situation. Die 2 Minuten
Zeitstrafe wurde gegen Lukas Mertens gegeben.
Genau.
Und Zerbe hat das Stürmer voll abgepfiffen bekommen.
Genau. Und dann dann war es, glaube ich, genau, nochmal in der Verlängerung, wo Zerbe den 7 Meter kriegt und auch da der Winkel verkürzt wurde und es da keine 2 Minuten Zeitstrafe gab. Also, wie gesagt, es gibt so
drei komplett identische Situationen, 3 unterschiedliche Entscheidungen. Was? Und das ist ja absurd dann.
Ja, das ist wirklich absurd. Und das ist, wie gesagt, ich möchte nicht Schiedsrichter kaputt reden. Möchte ich definitiv nicht. Aber das war so eklatant schlecht, was die zwei gepfiffen haben. Das ist wirklich eine Frechheit für den Schiedsrichterberuf, ganz ehrlich. Also, da muss ich auch das so deutlich sagen. Vollkommen
überfordert.
Die waren einfach, ja, komplett überfordert. Du sagst es, die waren komplett überfordert. Die haben sich gleich gedacht, oh geil, ich darf daheim pfeifen. Ne, hier daheim. Und ich möchte es auch mal den Leuten zeigen, wie gut ich Schiedsrichtern kann. Das Beste ist als Schiedsrichter, wenn man nicht über dich redet. Und wir reden jetzt schon, ich glaube, 5 Minuten über Schiedsrichter, wie schlecht sie gewesen sind. Und das ist einfach, das ist wirklich peinlich, muss man einfach so sagen. Und auch die 2 Minuten Zeitstrafe, die es dann für Köster gegen die Aktion gegen Costa gab, wo Costa auf der Hüfthöhe ist, weil er vorher ausrutscht und Köster sieht 2 Minuten, wofür auch immer. Habe ich mir gedacht, so, was feierst du da für einen Mumpitz?
Wirklich. Ja, weil er eine Lücke zumacht. Nicht im Kreis steht. That's it. Und Costa schon irgendwie, keine Ahnung, 50 Zentimeter tiefer agiert. Absolut.
Und bezeichnend auch noch, habe ich auch noch durch Zufall noch gesehen, habe ich gar nicht darauf geachtet, bevor Martin Costa das entscheidende Tor schießt, macht er 5 Schritte. Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Aber
ja gut, das Thema Schritte brauchen wir nicht aufmachen, wir unterhalten uns bis morgen.
Das ist sowieso ein sehr schwieriges und heikles Thema. Aber ja, es war, wie gesagt, sie sind mit Sicherheit nicht schuld daran. Aber es war überhaupt keine gute Leistung. Also so viele Fehler, wie diese zwei machen. Ich hoffe, dass sie nie wieder ein WM-Viertelfinale pfeifen werden. Wenn sie pfeifen sollen, weiterhin auf dem Niveau, sollen sie, keine Ahnung, dritten Eurocup pfeifen und vielleicht President's Cup, dann haben die auch was. Aber das war wirklich eine absolut schlechte Leistung und wirklich unwürdig für ein WM-Viertelfinale. Wirklich. Und das fand ich auch so witzig, ja, als dann Alfred Gieslers auch gesagt hat in der Auszeit, ja, ich halte mich jetzt zurück, dann sehe ich gleich 2 Minuten Zeitstrafe von den Schiedsrichtern. Das war nicht so geil.
Ja.
Hat alles gesagt. Gut, Robin, aber lass uns dann mal vielleicht dann weg von den Schiedsrichtern kommen und wieder aufs Sportliche schauen. Denn Portugal, wie gesagt, tolles Spiel gehabt, verdient gewonnen. Treffen jetzt auf Dänemark, die, ja, was soll man sagen, einfach über Brasilien hinweggefegt sind.
Ja, was brauchen wir nichts zu sagen. Also über Dänemark haben wir alles gesagt. Also die spielen da gefühlt mit zweiter Garnitur und gewinnen trotzdem mit 12. So. Also schonen halt immer, verteilen die Belastung so. Und trotzdem werfen Lauge, Jakobsen, Gitzel zusammen 18 Hütten. Püttlik hält sich ein bisschen zurück mit 4 so. Das ist halt, das ist irre. Also und so gut Portugal auch gespielt hat, das wird nichts. Also die dürfen sich dann im Spiel um Platz 3 austoben und ja, auch irgendwie die Franzosen haben sich auch gegen die Ägypter schwer getan und ich sehe auch die Franzosen jetzt, ich sehe die Franzosen favorisiert im Halbfinale gegen Kroatien, aber ich sehe die Franzosen auch überhaupt nicht den Dänen gefährlich werden.
Ja, ich glaube, dass Dänemark Weltmeister wird. Ich glaube, da hat, glaube ich, so gar keiner irgendwie Diskussion. Ich habe es bei Rasmus Boysen auf X Twitter gesehen. Die Dänen haben in ihren 7 Spielen mit einem Unterschied von 13,4 Tore im Durchschnitt gewonnen. Das ist der höchste Sieg, also der höchste Tordifferenz bei Siegen bisher jemals.
Das ist
einfach nur eine verrückte
Irre. Weißt du, und Emil Nielsen wahrscheinlich eine Quote von dem Schnitt so 40 bis 43 ungefähr. Gestern auch schon wieder 45, heute auch schon wieder 45%. Das ist halt, boah, gefährlich, ey.
Es ist so.
Die rennen gerade allen weg, habe ich das Gefühl.
Ja, definitiv. Aber ich finde, lass uns auf zweites Halbfinale gucken. Das war ja beide Viertelfinale-Partien in Frankreich oder in Zagreb, ultraspannend. Frankreich 0,3 Sekunden vor Buzzerbeater gewinnen die. Wild, einfach wild.
Irre.
Also, das war
irre. Ne, die Ägypter machen die Ägypter werfen den Ausgleich. Super herausgespielt. Die Ägypter haben sich auch stark zurückgekämpft, immer wieder richtig stark in das Spiel reingefightet. Wie man es von den Ägyptern eigentlich kennt, ne? Frankreich das Ding fast die ganze Zeit weggeführt, zwischendurch mit 5. Ich glaube, 2x5 Tore Führung und 3x4 Tore Führung. Und trotzdem die Ägypter das immer wieder sich rangekämpft und sogar kurz vor Ende ausgeglichen. Ne? Du hast es gerade gesagt, 3 Sekunden vor Ende ausgeglichen. Und dann kommt der schnelle Ball in den Mittelkreis, Fabregas zündet das Ding gar nicht hoch, ne? Sondern wirklich ein abartiger Strahl durch alle durch. Und das Ding schlägt 1-2 Sekunden vor Uhrende, also vor der Sirene, schlägt das Ding da ein, ne? Und dann 34-33, das ist komplett irre, die Franzosen, wie sie das dann noch gezogen haben. Also da hätte ich noch mehr auf Verlängerung getippt, ne? Das Ding hätte ich nicht mehr für möglich gehalten, so. Und das andere Halbfinale war ja nicht weniger spannend.
Ja, definitiv. Also
das andere Viertelfinale, sorry.
Das andere Viertelfinale. Also, es war auch kurz erwähnt, es war Luka Karabatic, der sein einziges Tor in dem Moment erzielt hat. Aber sieht man auch die Erfahrung von ihm, dass er sofort dahin läuft und sofort den Ball Richtung Tor wirft. Also kann man ja von ihm halten, was man will, aber es hat er wirklich perfekt gemacht. Und das zweite Spiel fand ich nochmal wilder irgendwie. Also Ungarn führt irgendwie die ganze Partie über, hat irgendwie so den halben Topf dran, aber werden auch immer wieder aufgeholt und werfen es dann einfach weg. Also das war einfach
dann nicht gut gespielt. Ja, irgendwie. Aber Story of the Life für die Ungarn, ne, irgendwie.
Ja.
Seitdem ich Handball verfolge, sieht das bei den Ungarn immer wieder so aus. Sie haben immer wieder die Chance, stehen immer wieder kurz davor, sind sogar die bessere Mannschaft. Also, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Die Ungarn waren durchweg die bessere Mannschaft in diesem Viertelfinale. Die Kroaten haben das Ding nur gezogen wegen der Halle im Hintergrund, im Rücken und dem Meer an Kampfgeist, so habe ich das Gefühl. Und für die Ungarn tut es mir total leid. Die Kroaten ist natürlich eine geile Story, ne, dass sie das dann zu Hause noch ziehen. Und wo ich meinen Hut vorziehen muss, ist, dass die Kroaten den letzten Angriff spielen, wie sie ihn spielen.
Ja.
Weißt du, das hätte Deutschland zum Beispiel niemals gemacht. Deutschland hätten 10 Sekunden die Kroaten noch auf der Uhr oder 12, glaube ich, waren es. Weißt du, Deutschland hat ja genau die gleiche Situation gegen Portugal. Deutschland hat die Chance, in den letzten 22 Sekunden der regulären Spielzeit, steht unentschieden, ja noch ein Tor noch ein Tor zu werfen. Man könnte zum Beispiel einen Spielzug über Köster, der von 9 Metern das Ding einschweißt. So, nee, tun wir nicht. Die Kroaten hingegen spielen das Ding mit Druck schnell nach vorne. Srinar zieht rein und anstatt einen Wurf aus irgendwie 11 Metern zu nehmen und unbedacht abzuschließen, kommt noch dieser sensationell geile Pass an den Kreis und die Uhr zeigt 59, 58 und der schweißt das Ding auch da ein und mit der Sirene im Endeffekt gewinnen sie das Ding. Irre gut gespielt, meiner Meinung nach, diesen letzten Angriff unter diesem krassen Druck mit dieser kochenden Halle.
Ja, und ich fand ja sogar noch den Angriff vorher nochmal eigentlich noch verrückter. Das Auszeit und dann kommt Domagoj Duvnjak rein, ja. Für seine, glaube ich, seine zweite Aktion in dem ganzen Spiel. Was macht Duvnjak? Geht rein in die Abwehr, zieht den 7 Meter und klar, was trifft zum 30-30. Ich meine, das ist diese eine Aktion, für die du Duvnjak zurückgeholt hast. Nur, dass er dafür reinkommt, um
halt. Ja, gut. Nee. Duvnjak hatte vorher schon. Duvnjak war vorher schon zweimal drin, jeweils in Überzahl bei den Kroaten und hat zweimal den Ball weggeworfen.
Stimmt.
Und kommt dann trotzdem in der entscheidenden Situation nochmal rein, um das Unentschieden zu ziehen, indem er den 7 Meter rausholt. Das ist krass. Das ist richtig krass. Dieses Selbstverständnis zu haben, das trotzdem wieder zu tun. Irre gut. Ja, und dann kocht die Halle, ne? Die explodiert, da fliegt der Hut weg. Also das war einfach schön und geil anzugucken, muss ich sagen.
Ja, hat echt Spaß gemacht. Also die beiden Partien, die waren echt brutal spannend, das hat richtig ausgemacht. Noch heute natürlich, das war auch das deutsche Spiel, war unfassbar spannend und das war auch jetzt mal gut, nachdem wir auch ja echt in den ersten Wochen echt so Spiele hatten, die echt wirklich zäh waren, weil sie einfach echt so schnell entschieden war oder auch nicht sonderlich schön anzusehen war, aber die waren auf jeden Fall spannend, die Spiele, das hat richtig, richtig viel Bock gemacht, dazu zu schauen. Und da können wir uns, glaube ich, auch auf echt ein zumindest spannendes Halbfinale freuen. Denn Robin, wer ist denn für dich jetzt der Favorit? Ist es Frankreich, die jetzt eigentlich ins Finale einziehen oder schaffen es die Kroaten wirklich vor heimischem Publikum, den nächsten Coup herauszuzaubern? Weil ich meine, Martinovic war ja auch schon im Rumrumpeln irgendwie den ganzen Spiel über, der sich da auch irgendwie verletzt hat und dann wieder reinkam und irgendwie da halb hin und her gehumpelt ist. Es ist ja auch nicht so sonderlich gut, dass sein wahrscheinlich bester Shooter da irgendwie auf einem anderthalb Bein rumläuft.
Ist das Halbfinale nochmal in Zagreb?
Meines Wissens nach, ja.
Tatsächlich, Arena Zagreb. Ey, dann muss ich meine Aussage komplett revidieren. Dann sage ich, das wird wieder ein ausgeglichenes Spiel. Ich hätte gesagt, sonst die Franzosen. Also ganz ehrlich, steigt das Ding in Dänemark oder in Norwegen, ist es ein komplett klares Ding für mich. Die Franzosen ziehen das mit 4-5. Aber ich sehe auch gerade, du hast recht, das Spiel steigt nochmal in Zagreb in Kroatien. Dann wird das wieder genauso ein Krimi wie gegen die Ungarn. Dann ist da alles drin. Ja, die Kroaten, dem Martinovic ist scheißegal, ob der gehumpelt hat, der lässt sich da durchknieten ohne Ende. Duvnjak genau das gleiche für die Überzahlsituation. Die werden da wieder das Dach wegfliegen lassen und das Spiel bis zum Ende offen gestalten, ja, sage ich.
Das glaube ich.
Und die Franzosen, ey, nicht, dass die irgendwie einen Knacks wegkriegen und Olympia-Flashbacks kriegen. Weil dann sind die schnell weg vom Fenster, wenn das da in Kroatien in dieser tobenden Halle irgendwie heiß hergeht, sehe ich die Franzosen nicht unbedingt favorisiert, ne.
Ich bin echt gespannt.
Und dann ziehen die Kroaten mit dieser Mannschaft ins Finale ein. Oh, fuck, Alter. Das ist echt kein qualitativ hochwertiger Handball, der da geboten wird von denen, muss ich leider sagen.
Also das Spiel Kroatien gegen Ungarn, da wurde wirklich Handball gearbeitet, das war kein tolles Spiel.
Aber hallo, ey.
Das war echt wirklich ein richtiges Kampfspiel, ey. Aber ja, ich meine, auch Dejan Sigurdsson, ich meine, er kriegt es ja echt hin, er hat ja echt die Kroaten irgendwie nochmal, ich meine, klar, ist normalerweise eher so ein Taktiker, aber er hat die Emotionalität da echt schnell adaptiert und so und pusht die Jungs ja echt gut nach vorne und findet auch immer wieder Mittel und Wege, also war das schon gut, auch die Pesic-Einwechslung kurz vor Ende, die war auch ganz entscheidend, ne, auch nochmal 3 Paraden bei 7 Würfen gab es hinten raus. Also das war echt...
Stimmt.
Ja, richtig, richtig geil. Also, ich sag's euch, auch wenn jetzt Deutschland ausgeschieden ist, das werden noch tolle Handballtage, glaube ich. Bis auf das
Thema alle abwechselnd. Zumindest heute, wenn ihr den Podcast heute direkt hört, Wir nehmen ja direkt nach dem Spiel der Deutschen noch am Mittwochabend auf, aber am Donnerstag, jetzt dem 30. auf jeden Fall ein absolutes Must-Watch, das Halbfinale der Franzosen gegen die Kroaten.
Absolut. Das wird richtig, richtig geil werden. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Wir werden natürlich weiterhin natürlich mit dem Podcast auf dem Laufenden halten. Und dann schauen wir mal, wer am Ende dann den Triumph, beziehungsweise wir wissen eigentlich schon, wer die Goldmedaille holen wird, aber vielleicht schafft es ja irgendjemand, die Tränen zu stoppen mit irgendeiner verrückten Taktik, keine Ahnung, so full, also irgendwie über die ganze offene Abwehr zu spielen, 60 Minuten lang gegen die Dänen, Manndeckung, keine Ahnung. Wäre mal was Verrücktes, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Schauen wir mal. Aber wir werden auf jeden Fall euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten und natürlich dann auch Stimmen dann auch von anderen hören, dann auch mal ein bisschen auch vielleicht ein bisschen in die Kulissen gucken. Da werdet ihr auf jeden Fall dann noch von uns ein bisschen was zu hören bekommen. Bis dato dürft ihr uns gerne folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Andor, findet ihr uns dort jeweils. Natürlich auch gerne die Möglichkeit, uns Rezensionen zu schreiben beim Podcatcher von iTunes und Spotify. Dürft ihr uns gerne schreiben, dürft uns Feedback geben. Und dann, ja, hören wir uns demnächst wieder hier bei Anwurf Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.